Bevor es mit unserem Interview losgeht, möchten wir euch auf das VDI-Event des Jahres hinweisen. Am 20. Mai beginnt um 14 Uhr der Digitale Deutsche Ingenieurtag, der DIT 2021. Ganz einfach zu merken, DIT. Und der steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des Klimaschutzes. Es erwarten euch hochkarätige Keynotes und Podiumsdiskussionen, vertiefende Breakout-Sessions und Networking in Experience-Cafés. Holt euch wichtige Impulse und bringt euch aktiv ein. Verpasst nichts und merkt euch den Termin schon jetzt vor. DIT 2021, 20. Mai ab 14 Uhr. Weitere Infos gibt es unter vdi.de/DIT2021. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Hallo zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir widmen uns heute dem Thema Chancengleichheit von Forschungskarrieren. Sind Netzwerke für den Karrieresprung in der Wissenschaft tatsächlich noch eine Männerdomäne? Darüber sprechen wir heute mit Astrid Schulz und Matthias Dorgeist vom Forschungsprojekt Gendernetz der RWTH Aachen.
Bevor wir so ein bisschen ins Thema einsteigen, wollt ihr vielleicht mal ein bisschen über euer Projekt Gendernetzwerk erzählen? Was verbirgt sich dahinter? Wie ist das entstanden? Und wie ist so der Stand der Dinge?
Ja, hallo. Erstmal, hier ist Astrid Schulz. Freue mich über die Einladung zum Podcast. Vorweg, also für uns ist das auch ein sehr spannendes Format. Wir kommen ja eher aus der Wissenschaft jetzt und sind ganz gespannt und freuen uns hier über unsere Ergebnisse auch in diesem Rahmen sprechen zu können. Also wir kommen beide von der RWTH in Aachen und arbeiten seit 2017, das ist das Projekt gestartet, Gendernetz, an dem Lehrstuhl für Organisation und Techniksoziologie. Das Projekt hatte eine Laufzeit von 3 Jahren und ist gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Also so viel erstmal zu den Rahmenbedingungen. Das Projekt, ich sage jetzt einmal, oder Matthias, möchtest du dich vielleicht kurz noch vorstellen?
Ja, vielleicht sage ich auch noch mal kurz Hallo.
Hi.
Matthias Dorgeist. Ja, ich bin auch sehr froh, dass wir das hier so ein bisschen vorstellen können. Und vielleicht schaffen wir es ja so ein bisschen locker, hier jetzt so ein bisschen durch das Thema zu kommen.
Okay, dann weiter. Was macht ihr?
Genau, also worum ging es eigentlich? Also unser Projekt hat sich dem Problem gewidmet, dass der Professorinnenanteil in den technischen Fächern nach wie vor sehr gering ist und so bei 10-15% liegt, je nach Fach. Und also der Fokus des Projekts war auch auf technischen Fächern, also Ingenieurwissenschaften und Informatik und Informationstechnologie, und hat sich eben dem Problem gewidmet, warum der Professorinnenanteil noch so gering ist. In den letzten Jahren hat sich ja sehr viel getan in den technischen Fächern, also der Anteil von Studienanfängerinnen ist ja immens gestiegen, also immens im Rahmen von dem Ausgangspunkt, und bis zu 30% angestiegen in zum Beispiel in Fächern wie Bauingenieurwesen. Und da ist eben die Frage, setzt sich dieser Anteil jetzt auch über diese einzelnen Karrierestufen, über Promotion, Habilitation bis hin zur Professur durch? Und wir haben uns in dem Projekt eben der Frage gewidmet, welche Barrieren es für Frauen in den Karrieren in diesen Fächern gibt. Und weil wir uns mit der Professur, eben dem Professorenanteil beschäftigt haben, war da die Frage, wie ist das eigentlich genau in der Karrierephase vor der Professur? Also es gibt viele Projekte, die sich eben zum Beispiel dem Thema Studienwahl widmen und gucken, wie kriegen wir überhaupt Frauen in die technischen Fächer rein? Was für Entscheidungen werden bei der Studienwahl getroffen? Aber unser Projekt geht eben, zoomt mehr rein und geht in die spätere Karriere und betrachtet da eben genau diese Phase vor der Professur. Also die, wir nennen es Postdoc-Phase, das heißt also nach der Promotion und vor der Professur. Und da hatten wir eben ganz speziell den Fokus, wie ist in dieser Phase der Einfluss von Netzwerken? Und dann kamen so Fragen auf, werden Frauen gleichermaßen unterstützt? Wie bauen sie ihre Netzwerke auf? Und das waren so leitende Fragestellungen unseres Projekts, die wir dann über verschiedene Interviews versucht haben zu beantworten.
Mhm. Mal zum Begriff Netzwerk. Also habt ihr da jetzt so eine spezielle Definition? Also Netzwerk ist ja zum Beispiel ja auch, kann man sagen, Xing oder LinkedIn. Da kann man sich ja auch ein digitales Netzwerk aufbauen. Oder habt ihr eher in die Richtung geforscht, wirklich halt bei Events, ne, dass man sich irgendwo auch trifft und sich da halt dann austauscht und Netzwerken betreibt, sage ich jetzt mal. Wie habt ihr das definiert?
Ja, genau. Also tendenziell ist es ja so, dass wenn wir im Alltag diesem Begriff begegnen, dann haben wir zunächst mal vielleicht auch so eine Vorstellung im Kopf, wie gerade schon gesagt wurde, dass es vielleicht um soziale Netzwerke und soziale Medien geht. Dann auf der anderen Seite vielleicht auch so ein Aspekt, ne, wie baut man irgendwie so sein loses Netzwerk auf, mit dem man vielleicht Visitenkarten verteilt und vielleicht auch diese Kontakte irgendwann mal in seiner Karriere oder Arbeitsleben zurückkommen kann. Oder man hat vielleicht auch so ein eher negatives Bild vielleicht auch im Kopf, was halt so mit den Begriffen Vitamin B oder Vetternwirtschaft verbunden ist. Also dass man über Kontakte und Beziehungen vielleicht auf Positionen gekommen ist, die eigentlich vielleicht, wofür man gar nicht die Leistung eventuell erbracht hat. Und diesem Problem sahen wir uns natürlich auch konfrontiert und haben es erstmal so angenommen, dass wir uns dann dem genähert haben. Also wir wollten ja herausfinden, welche Personen sind besonders wichtig in dieser Karrierephase. Und dann haben wir in den Interviews erstmal gebeten, dass sie ihre Berufsbiografie erzählen. Und in dieser Erzählung sollten sie dann besonders Schwerpunkt darauf legen, welche Personen wichtig waren und wie sich die Beziehung zu den Personen so dargestellt hat, wie sie die gepflegt haben, wie generell die Umgangsformen waren. Aber auch dann haben wir versucht herauszufinden, ob es vielleicht auch Personen gibt, zu der der Kontakt vielleicht auch ein bisschen hapert, wo es vielleicht Probleme gibt. Und insgesamt ist also das Netzwerk, mit dem wir uns dann beschäftigen, eigentlich aufgebaut aus diesen Beziehungen, in die die Postdocs alltäglich eingebettet sind und auch schon in der Vergangenheit eingebettet waren und die eine Relevanz für ihre Karriere haben. Mhm. Und genau, das sind dann Professorinnen, das sind der Promotions- oder die Promotionsbetreuerin beziehungsweise die Arbeitskolleginnen. Das können aber auch private Kontakte sein, das können auch Freunde sein, genau. Mhm.
Wann fängt denn das Netzwerken im Laufe eines Studiums denn nach euren Ergebnissen so an? Und wann fangen die Probleme an? Also dass ihr das erforscht, hat ja einen Hintergrund. Es muss ja offensichtlich, ja, Zugangsbeschränkungen würde ich das mal nennen, offensichtlich für Ingenieurinnen oder Ingenieurinnen, die ein Studium beginnen wollen oder nach ihrer Promotion in den Job einsteigen wollen, die muss es ja irgendwie geben, sonst hättet ihr dieses Projekt ja nicht ins Leben gerufen. Wo fängt das an mit dem Netzwerken und wo fangen die Probleme an?
Genau, also es gab, also frühere Arbeiten haben zum Beispiel auch öfters darauf hingewiesen, es gäbe vielleicht diese Männernetzwerke. Und wir haben ja nicht nur Interviews mit Frauen zum Beispiel auch geführt, sondern auch dann mit den Männern. Und wir wollten grundsätzlich uns dem annähern, was wirklich in diesem Arbeitsprozess in dieser Postdoc-Phase wichtig ist. Und in dieser Phase zeigt sich halt dann als besonders relevant, dass man eben diesen Kontakt zur Fachcommunity aufbaut. Und das ist so dieses Netzwerk neben natürlich anderen sozialen Beziehungen, weil man ist ja dauerhaft in eigentlich einem sozialen Netz eingebettet. Also man ist ja auch jetzt, wenn man in der Schule ist, hat man ja schon ein Netzwerk aus Eltern, aus Freunden und das entwickelt sich dann so weiter. Und dieses spezifische für den Beruf und für die Forschungskarriere wichtige Netzwerk zur Fachcommunity, darauf haben wir dann einen spezifischen Fokus gelegt, weil der für diesen Schritt zur Professur beziehungsweise dann auch zu Leitungspositionen in der Industrie besonders wichtig ist. Mhm. Genau.
Also man merkt das natürlich, jetzt muss ich mal ein bisschen das eigene Nest beschmutzen hier, nämlich wenn ich mich bei uns hier im VDI so umschaue, wir haben so 600 Gremien und arbeiten mit 12.000, 14.000 Ehrenamtlichen zusammen, die diese Gremien ausmachen, da findet man nicht so oft weibliche Experten drin und das ist ja eigentlich schade. Das ist ja auch ein Betätigungsfeld, wo man wirklich mal angreifen müsste, oder?
Ja, sicherlich. Also
ich meine damit, das ist einfach auch ein Spiegel dessen, was sich auch außerhalb dieser Community abspielt. Nicht nur dieser hier im VDI, sondern das ist, glaube ich, ein Bild, was man auch verallgemeinern könnte, oder? So war die Frage gemeint.
Genau, also man versucht natürlich Kontakte aufzubauen, die verschiedene auch Unterstützungsleistungen vielleicht auch bieten können, über die man dann vielleicht auch Karrieren erreichen könnte. Bei den Postdocs, die wir hatten, wenn man jetzt an diese Fachcommunity denkt, dann ging man normal davon aus, ein bisschen auch, wenn man diese spezifische Kultur dieser Fächer beschreibt, auch im MINT-Bereich, dann hat man zunächst erstmal in den letzten Jahren ja auch einen Fokus darauf gelegt, dass so diese Naturwissenschaften sehr anders sind als diese Ingenieurwissenschaften und vielleicht nochmal spezifische Kulturen haben. Wenn man an die Biologie zum Beispiel denkt, da sind deutlich mehr Frauen, da ist die Kultur eine andere als vielleicht in Fächern, die dann eher nochmal einen deutlich höheren Männeranteil haben, wie zum Beispiel der Informatik. Und was wir jetzt als eine wesentliche Erkenntnis eigentlich dann daraus ziehen konnten, ist, dass die Netzwerke, die als relevant beschrieben werden für die Karriere, sich aus dieser sehr engen Fachcommunity zusammensetzen. Also, und die können meistens beschreiben, dass es dann so 100, maximal 100 Personen, die sehr, sehr wichtig sind. Und diese Personen, da muss man sich halt irgendwie Sichtbarkeit erzeugen, da muss man erkannt werden, da muss man sein Standing aufbauen. Und das sind so diese wesentlichen Kontakte. Also diese kleineren, vielleicht so diese Nebenkontakte spielten in den Erzählungen wenig eine Rolle.
Mhm. Konntet ihr denn wirklich geschlechterspezifische Verhaltensweisen irgendwie erforschen? Also kann man sagen, Männer agieren in diesen Fachcommunities anders als Frauen zum Beispiel? Also konntet ihr da irgendwie was herausfiltern?
Also es ist natürlich aus unserer Perspektive erstmal grundlegend schwierig, von den Frauen und den Männern zu sprechen. Mhm. Das sind einfach auch in sich ja schon sehr heterogene Gruppen. Ja. Und da eben Unterschiede jetzt entlang der Geschlechtszugehörigkeit festzumachen, ist insgesamt generell schwierig. Was sich aber zeigt, da erstmal, also dass für die Karriere insgesamt, also für diese wissenschaftlichen Karrieren und für Forschungskarrieren, ist total wichtig war, sich eben in Netzwerken und in Fachcommunities bewegen zu können und das Wissen zu erlangen, wie man sich verhält, wie tritt man auf und dass gerade diese Fähigkeit dazu, sich in solchen Kreisen, in wissenschaftlichen Kreisen, auf Konferenzen, auf Tagungen und so weiter bewegen zu können, dass das viel gar nicht mal so sehr über die Geschlechtszugehörigkeit ging bei den Personen, die wir befragt haben, sondern dass das viel auch daran lag, an dieser Vermittlung eben dieser Fähigkeiten. Also das war zum Beispiel so, dass sehr viele von den von uns Befragten aus akademischen Familien kommen und dass zum Beispiel häufig der Vater eine prägende Rolle oder Position innehatte. Also ein Beispiel mal, um das zu schildern vielleicht und zu veranschaulichen, ist, dass eine von uns Befragte, Interviewte, hat geschildert, dass sie schon ganz früh mit ihrem Vater mit auf Konferenzen gefahren ist und dann bei den Abendessen dabei war und sehr schnell deswegen von klein auf diesen Umgang und dieses sich Bewegen in diesen Kreisen eben gelernt hat. Und dass das eben geschlechtsunabhängig erstmal war. Und was dann eben auch spannend ist, dass das nicht nur von den Eltern sozusagen geleistet werden kann, diese, ich nenne es jetzt mal Sozialisierung, also dieses Aneignen dessen, ich weiß, mich zu bewegen und zu verhalten und kann in diesen Kreisen eben agieren, sondern da spielen eben die Promotionsbetreuer oder Betreuerinnen auch eine immens große Rolle. Die können das eben auch sehr gut, eben dieses wissenschaftliche Mitteln, dieses How-to Auftreten im wissenschaftlichen Kreisen sozusagen, können das auch sehr gut vermitteln und da haben sie auch eine immens große Rolle für die Personen in diesen Kreisen. Und um da auch nochmal ein Beispiel zu nennen, war es zum Beispiel so, dass ein Befragter von uns, der hat zuerst ein FH-Studium gemacht, die Eltern waren keine Akademiker und der hat sich nach seinem FH-Studium dann dafür entschieden, dass er gerne in die Wissenschaft möchte und promovieren möchte und hat dann eine Doktormutter gefunden, die ihn sehr, sehr, sehr eng betreut hat. Und das ist eben auch ein maßgeblicher Punkt für die Karriere, dass nicht nur die inhaltliche, formale Betreuung stattfindet. Also was machst du in deinem Projekt jetzt inhaltlich und welche Tipps kann ich dir geben? Sondern auch diese Einführung in das wissenschaftliche Feld wahnsinnig wichtig war. Also jetzt an dem Beispiel, da hat die Doktormutter mit ihren Promovierenden so kleine Trainingseinheiten gemacht. Wie kann ich in Konferenzsituationen auftreten? Also da gab es dann so das Durchspielen von Elevator-Pitches. Wie mache ich mich meinem Gegenüber in 30 Sekunden interessant? Oder die Konferenzbeiträge wurden in kleiner Runde vorher besprochen und zurechtgepfeilt, dass sie eine gute Chance haben. Also so eine sehr intensive Unterstützung ist eben total maßgeblich für erfolgreiche Karrieren in der Wissenschaft. Und das war erstmal geschlechtsunabhängig. Und nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, was da eben ganz spannend war, dass die von uns befragten Frauen, also da muss man natürlich auch sehen, die sind schon promoviert und sind in ihrer Karriere schon sehr weit fortgeschritten, dass die sehr sicher in diesem Auftreten in der Fachcommunity waren und sich sehr gezielt auch als Frau inszeniert haben und diesen diesem Anforderung, sich da zu positionieren, sehr gut gerecht werden konnten. Also und dieses Bild von den instrumentellen netzwerkenden Männern und den eher zurückhaltenden Frauen, die wenig Netzwerkbewusstsein haben, das konnten wir jetzt nicht so richtig feststellen, sondern es war eher so, dass die Frauen sehr proaktiv waren und sehr gut mit dieser spezifischen Situation umgehen konnten, den Frauen natürlich in diesem Feld begegnen, wo Männer in der Überzahl sind, jetzt rein zahlenmäßig und auch von der Kultur her. Und wir würden eher sagen, dass es problematisch ist, eben dieses Bild aufrechtzuerhalten von Frauen, die schlechter netzwerken, weil natürlich Frauen dann auch immer wieder durch diese Brille gesehen werden, sich selber dadurch sehen, aber auch eben ihnen immer wieder reproduziert wird, dass eben diese karriererelevanten Kompetenzen des Netzwerkens aberkannt werden, beziehungsweise nicht zugeschrieben werden.
Also ich würde einfach mal so ein bisschen zusammenfassen. Also ich habe da jetzt mitgenommen, dass eigentlich euer Fazit eher ist, dass man, sag ich mal, Förderer auch braucht. Also wie jetzt einen angesprochenen Promotionsbetreuer, der einen da irgendwie auch, sag ich mal, ein bisschen an die Hand nimmt, fördert und fordert. Dass man aber auch gewisse Fähigkeiten entwickeln muss. Und dann hätte ich noch eine Nachfrage zu einem Begriff, den du eben genannt hast. Und zwar meintest du, dass euch aufgefallen sei, dass sich Frauen auch als Frau inszeniert haben. Da kann ich mir jetzt nicht viel drunter vorstellen. Also wie kann man das feststellen?
Ja, das mache ich vielleicht auch an einem Beispiel. Also früher war es auch so viel in der Forschungsliteratur, dass es die Vorstellung vorhanden war, dass sich Frauen in dieses männlich geprägte Feld einpassen und männliche Handlungsweisen adaptieren. Und das war jetzt bei den von uns, also befragten Frauen, eher anders. Also sind auch natürlich Barrieren begegnet und Herausforderungen. Mhm. Also sie wurden immer wieder als Frau wahrgenommen. Also sie einfach dadurch, dass sie in der Minderheit sind. Die sind auch mit sexistischen Sprüchen und diskriminierenden Verhaltensweisen konfrontiert worden. Die konnten da aber sehr gut mit umgehen. Mhm. Und es war auch, also jetzt um das Beispiel dann zu nennen, war zum Beispiel, dass eine Frau hat uns eine Situation geschildert. Sie hat einen Beitrag bei einer Konferenz eingereicht und dann da einen Vortrag gehalten. Und danach kam ein Professor auf sie zu und meinte, boah, Wahnsinn, der Vortrag war ja richtig gut. Da hatte ich mir, vor diesem Hintergrund, da ist eine Frau und die hat das dann so dargestellt, dass sie sagt, die Erwartungen sind erstmal sehr gering, wenn ich da als kleine, hübsche Frau komme und ich kann dann ganz besonders mit diesem Überraschungseffekt punkten, dass ich auch richtig was auf dem Kasten habe. Also, dass sie sozusagen diesen Überraschungseffekt und diese Stereotype, die ja ursprünglich negativ sind für Frauen und eben sich auswirken, dass die da ganz, ich sag jetzt mal, gekonnt mitspielen und das ganz gezielt einsetzen. Also so, das war damit gemeint.
Okay, kann ich nachvollziehen dann. Danke.
Okay, aber diese Ressentiments oder diese Voreingenommenheit gegen Frauen in bestimmten Zirkeln oder in bestimmten Studiengängen, die sehr traditionell schon immer durch Männer geprägt haben, die gibt's aber schon. Also ich bin da jetzt so ein bisschen verwirrt, weil ihr sagt, das hat nicht immer was mit dem Geschlecht zu tun, sondern auch mit der Art und Weise, wie und wo man auftritt oder was sind die Eltern, sind das Akademiker oder sind das keine? Das spielt sicherlich eine Rolle, aber die Ressentiments sind doch sicherlich da.
Ja, genau. Also vielleicht reagiere ich darauf. Also man darf dabei das nicht vergessen. Also das hat immer noch eine große Bedeutung, aber die tauchen ja in der Gesamtgesellschaft auch als Stereotype auf. Also in diesen Fächern, was dort ja besonders ist, ist, dass der Frauenanteil sehr gering ist. Also dann ist das Frausein ein besonderes Merkmal dann in einer Gruppe. Wenn man als einzige Frau zwischen 30 Männern vielleicht in einer Konferenz auftaucht, so fällt das definitiv auf. Und das ist nochmal natürlich ein besonderer Unterschied im Gegensatz zu jetzt vielleicht auch Alltagssituationen, in der halt trotzdem die Stereotype auch vorhanden sind. Und jetzt zeigt sich eben, dass man spezifisch an diesen Netzwerken, also sie Kontakte knüpfen etc., dass dort halt jetzt kein spezifischer Nachteil ist für Frauen, also das darauf gebracht. Dennoch existieren solche Stereotype. Und genau.
Hat das denn jetzt dazu geführt, beispielsweise, dass es jetzt Netzwerke gibt, wo nur Männer drin sind und Netzwerke, wo es nur Frauen gibt? Abgesehen mal davon, dass es so bestimmte Netzwerke gibt wie bei uns im Verein, also Frauen im Ingenieurberuf. Aber gibt es jetzt solche fachlichen Netzwerke, geschlechterspezifisch getrennt? Oder ist es da, hat da eine Entwicklung in diese Richtung stattgefunden, die ja eigentlich bedauerlich wäre?
Also das konnten wir jetzt nicht so richtig aus unserem Interviews feststellen. Also es gibt natürlich immer die formalisierten Netzwerke, die formalisierten, also Frauennetzwerke zum Beispiel, wie man sie ja dann nennt, wo sich Frauen zusammentun, um sich auszutauschen etc. Aber fachlich, also auf Grundlage von fachlichen Netzwerken, konnten wir das nicht feststellen.
Gleich geht es weiter mit unserem Interview. Vorab möchten wir euch aber unseren heutigen Werbepartner vorstellen. Ihr möchtet eure Karriere selbst in die Hand nehmen? An der HFH Hamburger Fernhochschule seid ihr da genau richtig. Berufsbegleitend und flexibel, so könnt ihr an der HFH studieren. Vom Bachelor in BWL oder Mechatronik bis hin zum Master in Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen bietet euch die HFH seit über 20 Jahren echte Expertise im Fernstudium. Neben dem Job und der Familie könnt ihr euch eure Zeit und eure Orte für das Lernen selbst einteilen und werdet persönlich von einem der über 50 regionalen Studienzentren in eurer Nähe betreut. Die Abschlüsse der HFH sind natürlich staatlich anerkannt. Neugierig geworden? Unter www.hfh-fernstudium.de könnt ihr direkt Infomaterial bestellen oder euch beraten lassen.
Jetzt wird euer Forschungsprojekt ja auch von der Bundesregierung gefördert und ihr müsst ja auch irgendwie dann mal mit Ergebnissen aufwarten. Das Projekt ist jetzt, glaube ich, verlängert worden, alleine schon wegen dieser Corona-Problematik im vergangenen und auch in diesem Jahr. Wie ist denn da der Stand der Dinge jetzt?
Stand der Dinge ist, also wir haben jetzt als letztes hatten wir unsere Abschlusstagung bzw. einen Workshop und haben auch eine Broschüre letztendlich erstellt, die man auch bei uns auf unserer Internetseite, kurzer Werbeblock, auf gendernetz.de runterladen kann, wo wir eben die Ergebnisse so aufbereitet haben, dass sie nachvollziehbar sind. Also wir haben zum Beispiel Personen konzipiert und konstruiert, die typische Merkmale oder auch Positionen und Einstellungen aus dem Feld, wo wir eben die Interviews geführt haben, zusammentragen. Und das ist also, wir nennen das Transferprodukt. Also das geht darum, eben genau unsere Ergebnisse eben zu transferieren und verständlich zu machen und auch greifbar zu machen. Ansonsten steht noch aus der Abschlussbericht, den wir schreiben müssen. Und genau, das ist so der Stand der Dinge.
Ich würde noch mal gerne so ein bisschen auf die Rolle von Förderern zu sprechen kommen. Man sagt ja dazu auch Gatekeeper, so schön Neudeutsch-Englisch. Habt ihr denn da so, sag ich mal, eine Beschreibung? Was macht jetzt so einen idealen Gatekeeper eigentlich aus? Was ist wichtig, um Nachwuchskräfte halt wirklich auch zu fördern, vor allem jetzt in Bezug auf die Wissenschaft? Und wie kann man das auch, sag ich mal, versauen?
Da würde ich einmal noch mal kurz ausholen, was überhaupt Gatekeeper sind. Also gerne. Gatekeeper sind ja letztendlich, das ist ein Begriff für Personen, die sich an einem Netzwerk befinden, die eine Schlüsselposition innehaben und Türen öffnen beziehungsweise eben Türen schließen und darüber entscheiden, wem welche Ressourcen zur Verfügung stehen. Also in unserem Fall sind das dann eben Professoren und Professorinnen beziehungsweise in Unternehmen dann Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen. Und da hat sich eben gezeigt, dass die einen sehr, sehr, sehr diversen Einfluss ausüben auf die Karrieren. Das hatten wir ja eben auch schon angedeutet. Also es geht nicht nur um diese formale Betreuung, sondern auch um die Vermittlung dieses impliziten Wissens. Wie läuft der Hase in der Wissenschaft irgendwie? Ne? Was sind da wichtige Kompetenzen? Welche Journale sind erstrebenswert? Und solche Fragen eben auch da begleitend zu sein. Und was wir da auch gesehen haben, dass es da große Unterschiede da, also diesbezüglich gibt, wie das Bewusstsein dafür, für diese Personalverantwortung, wie ausgeprägt das ist. Also dieses Personalentwicklungsbewusstsein ist da unterschiedlich und an Universitäten, also bei Professoren und Professorinnen, ist es eher wenig ausgeprägt, weil das eben auch sehr wenig formalisiert und professionalisiert ist im Vergleich zu Unternehmen, wo ganz klar ist, dass die, also weil es auch mehrere Stufen in der Karriere gibt und dieser Aufstieg etwas formalisierter und professionalisierter ist und da eben klar ist, dass man mit der aufsteigenden Karriere eben immer mehr Personalverantwortung übernimmt. Und da ist jetzt letztendlich die Vorstellung liegt dem zugrunde, dass man sagt, je weniger bewusst einem die Personalverantwortung ist, desto höher kann so eine Art Bias sein. Also das heißt, eine Verzerrung in der Wahrnehmung, wenig als kompetent erachtet zum Beispiel, Da gibt es ja auch, da spricht man ja auch in unserem Kontext von einem Gender Bias. Also wem schreibe ich jetzt Kompetenzen zu? Wen sortiere ich als High Potential Kandidat oder Kandidatin ein? Und genau diese Zuschreibungen, die können eben massiv von Stereotypen beeinflusst sein. Oder auch, da gibt es auch das schöne Bild Mini-Me. Das heißt, ich wähle eher Personen aus, die mir persönlich ähnlich sind, weil ja, dann der Zugang leichter ist und dieses Hineinversetzen in die Personen. Und da können eben auch Nachteile eben entstehen oder auch Verzerrungen eben. Und da ist eben ein ganz maßgeblicher Punkt, dieses Bewusstsein der Gatekeeper für die eigene Verantwortung in der Förderung und in der Auswahl und diese Reflexion und das Hinterfragen von den Auswahlkriterien.
Muss ich denn da nur im Bewusstsein derjenigen was ändern bei diesen Gatekeepern oder muss ich auch in der Qualifikation derjenigen was ändern? Also wenn ich das richtig verstehe, dann ist man ja zum Teil abhängig davon, ob ein Professor oder eine Professorin jemanden mögen oder sympathisch finden oder für ein High Potential halten. Aber an was wird das gemessen? An persönlichen Befindlichkeiten oder wirklich an qualitativen Einschätzungsfähigkeiten? Also ist das vielleicht eine Conclusio eurer Forschung zu sagen, was muss sich künftig ändern?
Also ich glaube, ein Punkt ist derjenige, dass wir schon sehen, dass sich die Hochschulen, also teilweise in den letzten Jahren vermehrt auch darauf konzentrieren, das neu berufenen Professoren besonders mitzugeben. Also dass diese dann halt auch Trainings dort absolvieren und dort halt fortgebildet werden, wie man eigentlich so Personal betreut, welche Bedeutung das auch hat. Man muss sich da im Hinterkopf auch einfach haben, dass so wissenschaftliche Wege zumindest oft über den persönlichen Kontakt gestaltet werden. Also man versucht ja, das sind oft befristete Stellen von kurzen Projektlaufzeiten und da will man sich dann absichern. Man sucht dann als Professor seine Kontakte, man fragt dann, hast du vielleicht jemanden, der das machen könnte? Oder man wendet sich an Studierende und so gibt es da ja erstmal gar keine formalen Verfahren und Einflussmöglichkeiten, so in dem Falle direkt darauf einzuwirken. Und umso mehr sie natürlich dies reflektieren können, dass sie da auch einen Bias, Astrid hat es ja gerade schon erklärt, dass der sich da einspielt und dass der eine Bedeutung gewinnen kann, umso mehr sie darüber reflektieren, umso eher können sie vielleicht auch darin entgegenwirken. Allgemein deutet das aber ja noch nicht darauf, dass sich die Motivation daran groß ändert. Und vielleicht kann man zu dieser Motivation, warum vielleicht das Interesse besteht, auch darauf zu achten, momentan auch noch mal was zu sagen, denn wir haben deutlich gesehen, dass sich in den Interviews die Personen sehr stark darauf ausrichten, wirklich Frauen auch zu befördern und Frauen auf im Team zu haben. Und es ist natürlich ein bisschen problematisch, wenn man dann sagt, man hätte gerne eine Frau im Team, weil das gut fürs Klima sei und für das gute insgesamte Miteinander. Weil ja dann wird ja wieder das Frausein beziehungsweise das Mannsein der Person wieder aktiviert. Und das ist ja das besondere Kriterium. Und es geht nicht mehr darum, was eigentlich die Person leistet als fachliche Leistung. Und solche Momente gibt es noch, aber eine Reflexion ist wenigstens ein Element, was dagegen helfen kann.
Ja, also Diversität bedeutet ja auch mehr als, sag ich mal, nur Mann oder Frau sein. Habt ihr denn auch irgendwelche Untersuchungsergebnisse hinsichtlich vielleicht auch Religion oder irgendwie Herkunft oder so eine Art noch weiter getroffen? Das würde mich jetzt nochmal im Speziellen interessieren, ob es da ähnliche Entwicklungen gibt.
Das ist ein bisschen schwer zu beantworten, also weil unser Projekt zielte natürlich eben auf diesen geringen, ausgehend davon, von dem geringen Professorinnenanteil, vor allem auf die geschlechterspezifischen Unterschiede ab. Und ne, also wir hatten jetzt die letztendlich die soziale Herkunft, also akademische Haushalte oder nicht zum Beispiel oder Familien oder nicht. Das war noch ein Punkt, der relevant war, aber wir haben die Interviews auch auf Deutsch geführt und das ist auch aus unterschiedlichen methodischen Gründen wichtig gewesen, sodass wir da auch so internationale Aspekte, die in den Karrieren ja auch sehr wichtig sein können oder von internationalen Postdocs eben nicht berücksichtigen können, weil das ja auch den Rahmen des Projektes gesprengt hätte. Aber das sind sicherlich sehr, sehr, sehr spannende noch weitere Ausblicke oder Punkte, denen man nachgehen kann.
Ja, vielleicht für eine kommende Studie oder so, kann ja sein.
Genau.
Okay, danke.
Ihr müsst ja eure Ergebnisse jetzt noch irgendwie zusammenfassen und formulieren, aber ihr könnt vielleicht auch schon mal ableiten, was muss denn jetzt passieren? Was muss sich jetzt ändern? ich nehme jetzt mal so Worte in den Mund, die heiß diskutiert werden. Frauenquote, brauchen wir eine Professorinnenquote an den deutschen Universitäten und Fachhochschulen? Also was ist eure Conclusio? Was sind die Anforderungen, die ihr jetzt möglicherweise formulieren wollt oder müsst und an wen werdet ihr die richten?
Also generell war ja unsere Arbeit jetzt als Wissenschaft, wir haben Maßnahmen, Vorschläge erarbeitet. Ich glaube, dieser Handlungsaspekt, der lastet jetzt vor allen Dingen dann auch in den Gleichstellungsbüros und in die Diversity-Abteilung, Diversity-Management der Hochschulen, mit dem wir auch zusammengearbeitet haben, sehr eng auch zusammengearbeitet haben. Wir haben da auch noch eine Transfertagung gemacht und da über mögliche Wege diskutiert. Und ein Aspekt ist eben diese stärkere Professionalisierung, definitiv von Professorinnen und Professoren und gleichzeitig aber auch vielleicht eine Sensibilisierung für dieses Thema Netzwerke und dass es dort zu Chancenungleichheiten kommen kann und das ins Bewusstsein zu rufen. Das ist definitiv wichtig, weil auf der einen Seite deutet es natürlich auch darauf hin, wenn diese Gatekeeper eine so große Bedeutung haben, dass das Wissenschaftssystem ja auch sehr hierarchisch immer noch organisiert ist. Wenn diese Leute diesen Zugang so regeln können, dass sie dabei eine so wichtige Rolle einnehmen, in die Fachcommunity einzuführen, diese Abhängigkeiten, die man dann davon hat, das ist ja auch etwas, worauf man jetzt im Anschluss dessen hinweisen kann und dort Veränderungen anregen kann. Und genau, ich weiß nicht, ob Astrid da jetzt noch was ergänzen wollen würde.
Ja, genau. Also ich würde also erstmal das dem zustimmen. Aber es ist einfach auch so, dass es da ja sehr unterschiedliche Akteure und Akteurinnen in diesem ganzen Feld gibt und dass es da deswegen auch ganz unterschiedliche Ebenen gibt und die man ansprechen kann. Also man kann natürlich die einzelnen Individuen ansprechen und sagen, Sichtbarkeit ist wichtig. Seid euch dessen bewusst und sucht euch auch eine Betreuungsperson auf, die bewusst ist und euch die wichtigen Kompetenzen vermitteln kann. Aber es ist natürlich klar, das wurde ja hoffentlich jetzt auch aus unseren Ausführungen ein bisschen klar, dass eben dieses Sichtbarsein auch von dem Wahrgenommenwerden total abhängt. Also dass es eben ein Phänomen ist, was an ganz unterschiedlichen Ebenen angegangen werden muss. Also einmal bei den einzelnen Personen, bei den Gatekeepern, aber auch die Organisation. Also Frauenquote ist letztendlich ja auch was von der Organisation in das Feld hineingetragen wird. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Punkte, bei denen man ansetzen kann. Und ich denke, damit sich eben diese ganze Kultur ändert, ist es auch wichtig, dass man an möglichst vielen Stellschrauben dreht.
Das heißt also, die Bewegung muss von beiden ausgehen, von allen Richtungen und nicht nur von einer. Ne? Das nehme ich so euren Worten.
Genau, genau.
Genau, genau. Ja. Also, dass auch nicht letztendlich diese Veränderungslast auf den Frauen liegt. Mhm. Was vielleicht vorher, also ne, das... So, das System hat an allen Ecken und Enden Akteure, die daran handeln können und daran mitwirken können, dass sich das System verändert. Und es ist nicht so, dass die Frauen hier als defizitär zu beschreiben sind, also dass sie eben nicht gut netzwerken können. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und vielleicht auch dieser Aspekt, dass halt so spezifische Netzwerktrainings, die es ja auch viel gibt, bei denen man dann beigebracht bekommt, wie man sich vielleicht kurz vorstellt, dass die auch angebunden werden an wirklich die Kultur, in der man sich aufhält. Also dass nicht in jeder Kultur Community ist es einfach legitim, jemanden so fast anzusprechen und direkt anzusprechen und zu fragen, ob die einen unterstützen oder ob die einen helfen und wer einen vor allen Dingen hilft, sondern man braucht da vielleicht ein spezifisches Bewusstsein dafür, was darf man denn eigentlich und dafür eine Sensibilität zu entwickeln.
Ja, das finde ich auch wichtig. Da würde ich auch gerne mal so ein bisschen einhaken. Mir ist nämlich eben bei euren Ausführungen noch so ein Gedanke gekommen. Wenn man aber auf die Gatekeeper geht, also ist es nicht vielleicht sogar auch manchmal ein Nachteil, wenn jetzt zum Beispiel ein Gatekeeper gar nicht mehr diese Schranken auf- oder zumacht, je nachdem, für diese Community, sondern eventuell vielleicht auch jemand dorthin kommt und sagt irgendwie, ich bin schon so weit, ich bin für diesen Kreis jetzt irgendwie schon fachlich irgendwie auf dem gleichen Level wie die anderen und ich befinde mich jetzt auch da und vielleicht verwässert das dann auch total so eine Gruppe. Und dann ist es doch eigentlich die Aufgabe von einem Gatekeeper zu sagen irgendwie, okay, ich lasse jetzt den rein und den vielleicht auch nicht in dem Moment, weil das dann auch der Community dient. Wie steht ihr zu solchen Überlegungen?
Ja, man kann natürlich darüber, also das ermöglicht jetzt viele nochmal Gedanken, die man sich dazu machen kann, wie die sich in solchen Communities abspielen und Strukturen und vor allen Dingen auch, wie die das stärker auch handhaben, eigentlich diese Zugangskontrolle. Da kann man nochmal genauer drauf blicken und das noch stärker untersuchen. Mhm. Es hat natürlich auch etwas damit zu tun, also eine Forschungsrichtung zu erhalten, also ob Akteure auch daran denken, sich zum Beispiel, was wir teilweise hatten, auch abstimmen, auf welche Forschungsanträge man sich bewirbt, in welche Richtung die Fachdisziplin geht, auch dann in den großen Forschungsverbünden zusammenzuarbeiten. Das hat ja auch viel damit zu tun, dass man versucht, dann eine gemeinsame Richtung vielleicht in einer Community zu finden.
Klar,
Und das führt dann auch dazu, dass vielleicht gewisse Personen dann weniger Chancen haben, die vielleicht auch Themenbereiche bearbeiten, die von anderen als eher randständig betrachtet werden.
Mhm. Genau, ja, spannend.
Was mich noch interessieren würde, wäre, habt ihr dann bei euren Forschungen, auch wenn ihr Leute interviewt habt aus den verschiedenen Segmenten, auch seid ihr da auch mal auf Barrieren gestoßen oder auf Ablehnung oder haben euch, ja, ich sag's jetzt mal ein bisschen plakativ, alle mit offenen Armen empfangen, als sie wussten, um was es geht?
Da haben wir, glaube ich, ganz unterschiedliche Erlebnisse gehabt. Also im Grunde genommen, man spricht natürlich immer die Interviewpartner an und schildert kurz das Projekt. Das heißt, bevor wir überhaupt das Interview geführt haben und da waren vor Ort, wussten die Personen schon Bescheid. Wir haben ja auch Gender im Titel. Das wurde dann ganz unterschiedlich mit einbezogen. Und zum Teil wurde es schmunzelnd herangezogen von wegen, ja, Sie sind ja jetzt in den Gender Studies tätig, da muss ich ja jetzt ein bisschen aufpassen, was ich sage. Aber im Grunde genommen waren die Personen, die mit uns die Interviews geführt haben, ja schon sozusagen vorselektiert, weil sie sich dazu entschieden haben, ein Interview mit uns zu führen und waren deswegen offen für das Thema. Und in so einem Gespräch, die Interviews waren auch relativ lang, also 60 bis 90 Minuten. Da kam man immer einen ganz guten Gespräch zustande. Und wie gesagt, die Personen waren offen und interessiert dem Themenbereich gegenüber. Und die anderen wären wahrscheinlich gar nicht zu einem Interview mit uns bereit gewesen.
Ja, okay, gut.
Ja, ich würde sagen, Marco, wir haben jetzt echt einen super Einblick bekommen von unseren Gästen. Und packen auf jeden Fall alle nötigen Links zum Gendernetz und worüber wir heute gesprochen haben in unsere Shownotes. Da können auf jeden Fall alle Hörerinnen und Hörer gerne mal reinschauen.
Genau. Ja, wir bedanken uns bei euch beiden. Das war echt interessant. Ein ganz besonderes Thema, mit dem man sich nicht alltäglich so auseinandersetzt. Aber umso interessanter fand ich, auch mal da reinzugucken, was sich da alles so abspielt, was man so tagtäglich gar nicht mitbekommt. Ja, also insofern vielen Dank an euch.
Dankeschön.
Schaut auf vdi.de nach. Zu diesem Thema haben wir auch eine ganze Menge zu bieten. Wenn ihr uns schreiben wollt, Anregungen habt, Ideen für neue Themen, dann schreibt uns unter podcast@vdi.de. Wir freuen uns über jeden, der uns kontaktiert.
Ja, und liken und weiterempfehlen natürlich auch nicht vergessen.
Genau. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.